Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidhofer und mit Niki Scherak spreche ich darüber, warum man sich davon verabschieden sollte, es jedem Menschen recht machen zu können, warum es für ihn die größtmögliche Freiheit vom Staat braucht und wie Integration im ländlichen Raum besser klappen kann.
Bei mir, Niki Scherak, stellvertretender Clubobmann, NEOS-Sprecher für Verfassung und Menschenrechte und Abgeordneter zum Nationalrat. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben noch Sommer. Wir starten schon langsam in den Wahlkampf. Jetzt geht's eigentlich gerade in die Vollen. Wie sieht denn deine Zeit bis zum 29. September aus?
Ja, das wird sicher intensiv, so wie jeder Wahlkampf. Aber ich freue mich schon drauf. Ich werde sehr viel in Niederösterreich in meinem Wahlkreis unterwegs sein und habe schon viele Veranstaltungen geplant und eine Sommertour davor. Und wird sicher großartig.
Okay, wie hast du da die Energie für diese Phase? Wie teilst du dir das gut ein?
Ja, das, wenn man das schon oft gemacht hat, und jetzt habe ich es doch schon einigermaßen oft gemacht, weiß man, wie man sich das gut einteilt. Man muss einfach schauen, dass man insbesondere an den Abenden ziemlich fit ist, weil natürlich sich ganz viel an politischen Veranstaltungen am Abend abspielt und untertags ist natürlich auch massenhaft zu tun, so ist nicht, aber man muss auch schauen, dass man sich ein paar Stunden rausnimmt.
Das ist richtig. Dein Fachgebiet ist ja eigentlich alles, was mit Recht zu tun hat. Wo siehst du denn den größten Aufholbedarf derzeit?
Würde ich skurrilerweise gar nicht in meinem Fachgebiet sehen. Also ja, ist auch einiges zu tun. Jetzt gerade die Gärtner-Kommission hat ja wieder einige Dinge offengelegt und angesprochen. Eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft fordern wir seit vielen, vielen Jahren. Und irritiert mich eigentlich, dass ÖVP und Grüne hier nicht zusammengefunden haben, weil sie eigentlich nicht weit voneinander entfernt sind und sie nur einen sinnvollen Kompromiss hätten machen müssen und dann wäre eigentlich alles gut. Ich glaube, dass darüber hinaus in anderen Bereichen in der österreichischen Innenpolitik wirklich viel zu tun ist und da sehe ich zwei Bereiche, die mich eigentlich besonders irgendwie betreffen, stimmt nicht, aber die mich irgendwie berühren, weil ich glaube, dass sie nachhaltig so wichtig sind und das ist einerseits die immer ausuferndere Schuldenpolitik, die auf Kosten der nächsten Generationen gehen. Ich meine, wir haben jetzt einen ÖVP-Finanzminister, der immer von wirtschaftspolitischer Vernunft und sinnvoller Budgetpolitik und nachhaltiger Budgetpolitik redet und ein Budget vorgelegt hat, das seinesgleichen sucht in der Art und Weise, wie viel Schulden gemacht werden. Es ist unfassbar eigentlich. Irgendwie reagiert die ÖVP nicht. Ne? Also die sind nicht rausgekommen aus diesem, wir verteilen Geld wie nur was und werfen Geld aus dem Fenster in Wirklichkeit. Das beschäftigt mich sehr, weil ich glaube, dass das der nächsten Generationen gegenüber massiv unfair ist. Und darüber hinaus die Frage, wie man die Menschen nachhaltig entlastet. Das ist, glaube ich, auch etwas, dass sich junge Leute insbesondere, aber auch darüber hinaus wieder was aufbauen können und so viel Geld zur Verfügung haben, dass sie mit dem auch auskommen am Ende des Monats.
Hast du eine Idee, wie man das am besten hinkriegt?
Also die Schuldenpolitik zu vermeiden und zu verhindern, das ist natürlich ein wilder Ritt, das ist schon herausfordernd, aber ich glaube, dass man, wenn man die dringend notwendigen Reformen endlich angeht und sich davon verabschiedet, dass man glaubt, dass man den Menschen insofern alles recht machen muss, als dass man jedes Problem irgendwie mit Gutscheinen bekämpft, dann glaube ich, wird das schon funktionieren. Ich glaube nämlich, dass den Menschen die Wahrheit zumutbar ist und sie auch wahrnehmen, dass das nicht dauerhaft so weitergehen kann. Wir können nicht jedes Jahr mehr Geld ausgeben, als wir zur Verfügung haben und das tun wir. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Und die ÖVP ist seit 37 Jahren, mehr sogar schon, in der Bundesregierung. Die sind so lange in der Bundesregierung, wie ich auf der Welt bin. Und das, was jedes Jahr klar war, ist, dass mehr Geld ausgegeben wurde, als eingenommen wurde. Und das ist verrückt. Und das ist jetzt besonders verrückt, weil ja die Einnahmen aufgrund der Inflation sprudeln, der Finanzminister so viel Geld zur Verfügung hat wie nie zuvor und trotzdem mehr ausgibt. Und das ist einfach skurril.
Fair. Angenommen, die NEOS gehen in Regierungsverantwortung, was ja wünschenswert wäre. Und du wärst eventuell Minister, beziehungsweise du hättest irgendwie Agenten, zumindest ein Mitspracherecht. Was würdest du denn als erstes angehen? Was wäre dir denn am allerwichtigsten? Keine Ahnung, sind es Umstrukturierungen, ist es Transparenz, was ist es?
Ich glaube, das Wichtigste für uns in einer nächsten Regierung sind eh die zwei Punkte, die ich angesprochen habe. Einerseits ein Ende dieser wirklich verrückten Schuldenpolitik auf Kosten der nächsten Generation. Das Zweite ist, dass wir schauen, wie wir die Leute in Österreich nachhaltig entlasten und den Menschen nicht mehr so viel Geld am Ende des Monats wegnehmen mit Steuern. Und vielleicht das Dritte, was auch noch etwas wäre, was mich sehr beschäftigt, ist die Frage, wie wir unsere Schulen und unsere Kindergärten besser aufstellen und auch hier eine bessere Qualität an dem Bildungsversprechen, das wir eigentlich abgeben müssen an junge Menschen, auch über die Bühne bringen.
Okay, also ist so die Reihenfolge? Das, das und das? Oder gibt es
so, weiß ich gar nicht von der Reihenfolge her, aber ich glaube, die großen Fragen, die, also die NEOS beschäftigen, das sind eigentlich, in Wirklichkeit sind es ja zwei. Das eine ist Politik der wirtschaftspolitischen Vernunft, die außer uns NEOS niemand mehr macht. Und das heißt einerseits Entlastung und das heißt Schluss mit Schuldenpolitik. Mhm. Und das andere ist das Thema Bildung jetzt einmal angehen, weil das macht auch niemand ganz einfach. Mhm. Und das sind die zwei Dinge, die, glaube ich, besonders wichtig wären.
Dein Credo ist ja so ein bisschen der gläserne Staat, aber keine gläsernen Bürger. Mhm. Was bedeutet das für dich?
Na, ich bin überzeugt davon, dass ein Staat seinen Bürgern Rechenschaft schuldig ist und dass alles, was ein Staat an Informationen hat, mit Ausnahme dort, wo es natürlich irgendwie datenschutzrechtlich nicht geht oder ein Persönlichkeitsrecht eingreift, aber grundsätzlich glaube ich, dass ein Staat all diese Informationen zur Verfügung stellen muss. Also zum Beispiel, wenn ein Ministerium eine Studie in Auftrag gibt oder den Kräuterbericht zum Beispiel jetzt macht, dass der jedem zur Verfügung gestellt werden muss, mit Ausnahme dort, wie gesagt, wo Persönlichkeitsrechte betroffen sind. Aber das ist etwas, was in Österreich kulturell irgendwie nicht verankert ist, dass das öffentlich zugänglich, das ist ja etwas, was mit Steuergeld finanziert ist und das muss jeder lesen können. Und das Zweite, dass ich gegen einen gläsernen Bürger bin, da geht es mir einfach ganz massiv um diesen grundliberalen Gedanken, dass umgekehrt der Staat, dass es den Staat in Wirklichkeit nichts angeht, was ich wann, wo, wie mache. Mhm. Ich bin einfach überzeugt davon, dass wir hier aufpassen müssen und dass wir ganz wachsam sein müssen und dass Dinge wie ausufernde Videoüberwachung, Chatkontrolle, Gesichtserkennungssoftware, der Bundestrojaner und, dass sowas so gefährlich ist und immer dann gefordert oder eingeführt wird, wenn man irgendwie vermeintlich damit versucht oder vielleicht auch ernsthaft versucht, aber trotzdem es dann wahrscheinlich nicht schafft, Verbrechen zu bekämpfen und am Schluss diese Überwachungsmaßnahmen auf alle Bürgerinnen und Bürger ausgeweitet werden. Und das halte ich einfach für brandgefährlich.
Was für ein Österreich möchtest du denn der Generation Alpha übergeben? Also allen, die jetzt so ab 2010 geboren worden sind.
Na, ich glaube, dass es unsere Verantwortung als Politikerinnen und Politiker ist, dass wir ein Österreich übergeben, das ähnlich lebenswert ist wie das, was wir vorgefunden haben. Und jetzt bin ich aus einer Generation, die in einem großartigen Österreich aufgewachsen ist. Nämlich ich habe die beim Anfang ein bisschen bis zum Beitritt zur Europäischen Union, aber da war ich noch sehr jung, das miterlebt, aber danach natürlich miterlebt, wie wir hier in einem Kontinent voller Frieden, Wohlstand und Freiheit aufgewachsen sind. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dass wir das auch so übergeben.
Was macht denn für dich die NEOS zur einzig wählbaren Partei?
Das ist die einzig liberale Partei in Österreich.
Und liberal, das sind die Werte, nach denen du lebst oder nach denen, die du empfiehlst?
Ja, mich treibt das Thema Freiheit, seitdem ich irgendwie politisch denken kann, massiv an. Ich bin einfach überzeugt davon, dass wir die größtmöglich, also dass der Staat in der Verantwortung ist, seinen Bürgern die größtmögliche Freiheit zu geben. Also eigentlich wünsche ich mir in dem Zusammenhang weniger Staat. Ne? Der soll seine Grundaufgaben machen, aber sich darüber hinaus nicht einmischen. Er soll weder den Menschen unfassbar viel Steuern abnehmen, er hat einige Grundaufgaben, ist unbestritten, aber darüber hinaus hat er sich eigentlich nicht einzumischen. Ich glaube, dass unternehmerische Freiheit wichtig ist, dass man einem Unternehmer nicht jeden Tag absurde bürokratische Hürden in den Weg legt und ihm in Wirklichkeit nur Steine in den Weg legt und er sein normales Geschäft nicht machen kann. Und ich glaube eben auch, wie vorher schon gesagt, dass ganz viele Dinge den Staat einfach nichts angehen und dass er sich da raushalten soll.
Wir möchten dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist in Wien geboren, lebst aber jetzt in Niederösterreich. Welcher Ort, abgesehen von dem, wo du lebst, würdest du sagen, ist eine Reise wert? Kann gerne Österreich oder auch weltweit sein. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen über Bologna gesprochen.
Ich glaube, dass grundsätzlich Reisen den Horizont massiv erweitert. Und ich glaube, es ist eigentlich fast wurscht, wo man hinfährt. Ich halte es für essentiell. Also es ist essentiell, das muss jeder selbst entscheiden. Mhm. Ja, aber ich glaube, also ich habe einfach sehr viel gelernt dadurch, andere Kulturen kennenzulernen und mitzuerleben, wie andere Menschen ticken und wie andere Kulturen ticken. Und ich empfinde das immer als bereichernd. Wenn man das nicht will, ist das auch okay. Aber ich kann jedem nur ans Herz legen, sich die Welt anzuschauen.
Okay, und wo war so ein vielleicht ein Land, wo du sagst, also da möchte ich auf jeden Fall immer wieder hin?
Es gibt so viele. Ich überlege mir das selbst immer wieder. Aber es ist echt... Es ist fast egal. Also ich reise auch gern um des Reisens willen. Also auch das ist ein absurdes Freiheitsgefühl. Also da spüre ich es immer, wenn ich das Gefühl habe. Ne? Ich kann mich einfach so. Mobilität ist ja auch ein unfassbarer Ausdruck von Freiheit. Ich habe die Möglichkeit, woanders hinzufahren und mir andere Dinge anzuschauen. Und auch das ist ja eine Errungenschaft, die ganz großartig ist. Also insofern, ich glaube, es ist eigentlich egal, wohin, solange man irgendwie mit offenen Augen durch die Welt geht und sich Dinge anschaut und miterleben will, ist das schon ganz großartig.
Mhm. Schau mal ein bisschen zurück in deine Kindheit, genauer gesagt eher in deine Schulzeit. Hattest du da sowas wie ein Lieblingsfach? Warst du ein guter Schüler überhaupt?
Ich war eigentlich ein sehr guter Schüler.
Mhm.
Ich will es nicht Streber sagen, aber ich habe schon gern, also kann man vielleicht sogar sagen, ich habe gern gelernt, okay. Und hab da eigentlich immer versucht, auch aus eigenem Ehrgeiz irgendwie einiges beizutragen. Und Lieblingsfach ist in Wirklichkeit einfach zu beantworten. Mich hat mein Geschichtsprofessor sehr geprägt. Der ist auch mit ein wesentlicher Grund, dass ich überhaupt in die Politik gegangen bin. Der hat mich sehr für Politik begeistert. Es war am Schluss dann irgendwie lustig, weil als ich zum ersten Mal gewählt wurde, hat er mir ein Mail geschrieben und irgendwie gemeint, er weiß nicht, ob er mir gratulieren soll oder es traurig finden soll, weil er zwar das gut fand, dass ich Politik mache, aber ein sozialdemokratischer Gewerkschafter war. Das heißt, die Inhalte, die ich vertrete, nicht so großartig fand. Aber egal, insgesamt hat er mich da sehr geprägt.
Also hat deine berufliche Laufbahn eigentlich so ein bisschen geebnet mit dem Wissen, das er dir vermittelt hat und die Begeisterung?
Ja, also vielleicht wäre es anders auch irgendwie gekommen, ja, aber der hat schon einen wesentlichen Teil dazu beigetragen.
Schön, dass er dich auch nicht vergessen hat, offensichtlich.
Ja, das eh nicht. Vor kurzem sind wir uns wieder über den Weg gelaufen, aber wir müssen uns noch was ausmachen, erinnere ich mich gerade.
Sehr gerne. Ja. Etwas beiße die Frage, weil interessieren würde es mich dennoch. Gibt es einen Nationalratsabgeordneten einer anderen Partei, wo du sagst, mit dem würde ich noch am ehesten auf ein Getränk gehen nach der Arbeit? Und wenn ja, wer?
Ich mache es mir mal einfach, weil das auch bekannt ist. Es ist kein Nationalratsabgeordneter mehr, sondern ein Europaabgeordneter. Aber ich bin mit Andreas Schieder ganz gut befreundet. Mit dem treffe ich mich auch immer wieder und gehe auf ein Getränk. Aber ich kann mit vielen anderen auch und verstehe mich gut. Also ganz unterschiedliche, die spannend sind.
Es muss nicht immer um Politik gehen? Oder doch? Wird es dann immer politisch irgendwann?
Nein, nicht zwingend, nein. Nein, man kann auch über persönliche Dinge reden, also muss man nicht. Ja, aber es ist jetzt, würde ich gar nicht mit jedem besprechen da drin, ist jetzt nicht so relevant, aber es gibt ein paar, die einem nahe sind, mit denen man sich gut versteht und mit denen man irgendwie gewisse Lebensrealitäten teilt.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, darüber würde ich noch total gerne sprechen oder da brauche ich noch voll den Fokus drauf, inhaltlich?
Was spannend ist, glaube ich, und was wir, weil du auch Themen gefragt hast, die mich beschäftigen, was schon sehr relevant ist, ist, dass wir uns überlegen, wie wir als liberale Gesellschaft mit den Herausforderungen der Integration umgehen. Also das ist schon etwas, was mich die letzten Jahre sehr beschäftigt und wo wir, finde ich, auch als NEOS gemerkt haben, dass vielleicht unsere Vorstellung, dass das so einfach funktionieren wird, nach 2015, wo einfach viele Menschen zu uns geflüchtet sind, aber auch jetzt noch, dass das nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben und dass wir viel wehrhafter und klarer in unserer Sprache und auch in der Vermittlung unserer Werte sein müssen und wenn diese nicht eingehalten werden, auch Konsequenzen daraus resultieren müssen. Und das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt und ich glaube, dass es da absurde Versäumnisse über die letzten Jahrzehnte gab. Und ich glaube, dass es insbesondere die Aufgabe einer liberalen Partei ist, hier einen Mittelweg zu finden, der eben kein populistisches Probleme größer machen ist, aber auch kein naives Wegschauen. Und wir haben da, glaube ich, sehr viele Vorschläge gemacht, die man vielleicht im ersten Moment nicht erwarten wird von einer liberalen Partei. Also die Wohnsitzauflage, die wir vorgeschlagen haben für Asylwerberinnen und Asylwerber im Verfahren, aber auch darüber hinaus, wenn sie Sozialleistungen bekommen, die ich für essentiell erachte als integrationspolitische Maßnahme, weil es einfach Fakt ist, dass Wien alleine das nicht stemmen wird. Und ich habe die Möglichkeit, im ländlicheren Bereich, wo vielleicht auch Arbeitsplätze sind, eine viel bessere Integration hinzubekommen, als wenn alle in Wien sind. Aber auch die Wohnsitzauflage auf europäischer Ebene. Es wird nicht funktionieren, wenn alle Menschen, die nach Europa flüchten und auch wenn es nur die sind, die wir keinen Asylgrund haben, dann die werden nicht alle in Österreich, Deutschland, Schweden irgendwie untergebracht werden können und schon gar nicht integriert. Und da müssen wir, glaube ich, klar sein und einfach sagen, ja, das kann man sich nicht aussuchen. Schutz kriegt man auch in Kroatien oder Bulgarien. Und da braucht es auch eine Wohnsitzauflage. Und das Letzte, was ich ganz essentiell finde, ist, dass wir dort, wo klar ist, dass Menschen keinen Asylgrund haben, dass wir möglichst rasch, und das heißt wirklich in einer ganz raschen Geschwindigkeit, die Leute wieder in ihre Heimatländer zurückbringen. Und das wird, da muss man sehr realistisch sein, wird nur funktionieren, wenn man wenn man den Heimatländern vermittelt, dass sie ansonsten keine Entwicklungszusammenarbeitsmittel mehr bekommen, dass sie keine Handelsprivilegien mehr bekommen. Und da muss man klar sein. Und dann ist die Frage, wie man nachher noch Integrationsmaßnahmen setzt und wie es sein kann, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Menschen in Wien zum Beispiel haben, die immer noch nicht ausreichend Deutschkenntnisse haben, wo Leute sind, die der Meinung sind, dass religiöse Regeln über staatliche Regeln zu stellen sind, wo Menschen sind, die Frauen nicht als gleichberechtigt mit Männern ansehen. Mhm. Und da müssen wir, da müssen wir als liberale Gesellschaft aufstehen und sagen, das geht so auf gar keinen Fall und ganz klar sein. Und am meisten hat es mich irritiert, also was mich wirklich massiv irritiert hat, das ist wieder schon ein paar Jahre her, aber trotzdem ist die Situation von vielen Menschen aus der türkischen Community, die in Österreich leben, hier alle Freiheiten genießen und dann bei dem Verfassungsreferendum von Präsident Erdogan, wo in Wirklichkeit die Demokratie eingeschränkt wird in der Türkei, mehrheitlich für diese Freiheitseinschränkungen in der Türkei stimmen. Und da muss man sich an den Kopf greifen und fragen, also wie kann man nur auf die Idee kommen, sich ein Land auszusuchen, in dem man leben will, in dem alle Freiheiten gelten und dann dort diese Freiheiten in Anspruch zu nehmen, um sie in einem anderen Land, in dem man gar nicht mehr lebt, einzuschränken. Und das finde ich verrückt. Und dann kann man nur sagen, wenn man Lust hat, in einem autoritären Staat zu leben, dann ist das jedem unbenommen, aber dann sollen sie auch wieder nach Hause zurückgehen.
Desinformation oder Desinteresse oder einfach schlichte Unwissenheit? Was kann das sein, dass man sagt, ich lebe doch so ganz anders als das, was ich im Heimatland...
Ich weiß gar nicht, ob es Desinformation oder Desinteresse oder Unwissenheit ist. Ich glaube, dass manche das auch einfach wirklich gut finden. Ne? Also autoritäre Tendenzen werden immer mehr gut geheißen, auch von Menschen, die in Deutschland leben oder in Österreich leben oder ganz egal. Ja? Der Wunsch nach dem Führer oder nach einer starken Persönlichkeit ist ja, sieht man ja immer wieder, dass das in Umfang sehr groß ist. Und das will ich in Österreich einfach nicht haben, autoritäre Tendenzen. Und dann ist es insbesondere schlimm, wenn jemand aus einerseits Schutz sucht, zum Beispiel ein Schutzsuchender zu uns kommt und dann das nicht akzeptiert, dass wir in einer freien, liberalen Demokratie leben. Und es ist genauso absurd, wenn jemand vor vielen, vielen Jahren als Gastarbeiter hergekommen ist und immer noch hier lebt. Das ist total legitim. Ja? Aber dann kann ich mich halt nicht dafür einsetzen, dass in einem anderen Staat... Und vielleicht auch bei uns dafür einsetzen, das gibt es ja auch. Es gibt ja Leute, die bei uns oder in Deutschland auf die Straße gehen und die Scharia sich wünschen. Und ich bin da überhaupt nicht wie die FPÖ und sage, versuche ja Ängste zu schüren. Das ist gar nicht notwendig, es ist einfach ein Faktum und wir müssen dagegen aufstehen und sagen, nein, in Österreich gibt es keinen Gottesstaat und wer der Meinung ist, dass er den haben will, der hat in Wirklichkeit sehr wenig hier verloren.
Was glaubst du, was braucht es denn oder was wäre ein Angebot, das es vielleicht so noch gar nicht gibt oder das vielleicht ausgebaut werden müsste, damit diese Integration besser stattfinden
kann? Was es jedenfalls braucht, ist, dass also für geflüchtete Menschen, die jetzt in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, braucht es massiv einen Ausbau von Wertekursen. Ich finde das ja auch ganz logisch. Und wenn jemand aus Afghanistan zu uns flüchtet und sein Leben lang nur in einer patriarchalen, autoritären Gesellschaft gelebt hat, dann ist schon logisch, dass er ein anderes Wertefundament mitbekommen hat, als wir mitbekommen haben. Aber dann muss man sich halt mit dem auseinandersetzen und das wird in 40 Stunden nicht funktionieren, das wird wahrscheinlich in 60 auch nicht funktionieren, das ist herausfordernd und bestritten, aber man muss es machen, weil sonst bleiben diese Wertvorstellungen in den Köpfen drinnen und die müssen wir dort rauskriegen und unsere liberalen, demokratischen Wertvorstellungen hineinbringen. Also da braucht es einen massiven Ausbau. Was mich noch mehr besorgt, und das ist eine Frage unseres Bildungssystems, wieso insbesondere Zuwanderer der zweiten, wahrscheinlich eher sogar dritten Generation solche Werte teilen. Und das ist ja genauso. Das sind ja nicht nur syrische oder afghanische Flüchtlinge, wo wir ein Thema haben, sondern es ist ja darüber hinaus auch, eben, wie schon gesagt, in der türkischen Community so, dass dort ganz viele Erdogan-Fans herumrennen und den Wolfsgruß der grauen Wölfe machen, wo man da sitzt und sagt, um Gott, also ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt, ja, aber dann nicht hier. Mhm. Gerne woanders. Wenn euch das Spaß macht und ihr das cool findet, könnt ihr das in der Türkei gern machen. Ja? Nicht, dass ich das schön finde, dass die Türkei autoritär ist oder irgendwas dergleichen, aber ich kann doch nicht in einem Land leben und oft sogar die Staatsbürgerschaft haben, in dem alle Freiheiten da sind und dann sagen, na, eigentlich finde ich es super, dass in einem anderen Land Autoritarismus herrscht.
Mag es oder meinst du, könnte es daran liegen, dass vielleicht die Akzeptanz der Bevölkerung so gering ist oder dass es einfach so dieses das ist meine türkische Community oder das ist meine afghanische Community und untereinander vielleicht wenig Austausch stattfindet?
Wahrscheinlich, ja. Also ist sicher sogar, ne? Dort, wo der Austausch stattfindet, funktioniert sicherlich besser. Aber ich finde, dass es schon in dem Zusammenhang die Hohlschuld der Menschen ist, die nach Österreich gekommen sind. Also natürlich, es hat eine Gesellschaft, die jemanden aufnimmt, der Schutz sucht, auch immer eine gewisse...
Ein bisschen offene Arm.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Es wird nicht funktionieren, wenn man sich selbst also ignorant wegdreht oder irgendwas dergleichen. Aber in erster Linie sind wir ein Land, dem das Menschen Schutz gibt. Mhm. Und jemand, der hierher kommt und Schutz sucht, hat sich ganz einfach an unsere Werte, an unsere Rechtsordnung zu halten. Und da gibt es kein... Das ist ein falsch verstandenes Verständnis. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, wieso das nicht funktioniert. Aber am Schluss ist der Grund egal. Es kann einfach nicht sein. Also diese Situation, die wir vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen, weiß jetzt gar nicht wie lang, miterlebt haben von den, ich glaube, 17 Burschen da in Simmering oder Favoriten oder wie auch immer, die über Monate hinweg ein Mädchen missbraucht haben. Selbstverständlich bin ich nicht dafür, dass man Minderjährige ins Gefängnis sperrt, aber dass wir ganz klar zeigen und das auch vor einem Gericht, dass das Konsequenzen hat.
Weil es das eben nicht hatte für die
Menschen. Ja, eben. Und das ist, und da kann ich mich nicht wegdrehen und sagen, ja gut, die haben eine schwere Kindheit gehabt und so. Das mag ja alles sein, aber es ist vollkommen irrelevant in der Frage.
Ja.
Und da sind wir, finde ich, viele Jahre hinweg zu naiv wahrscheinlich gewesen und haben nicht versucht, mit Sanktionen auch entsprechende Konsequenzen anzudrohen. Und ich glaube, ohne Konsequenzen und auch nicht nur anzudrohen, sondern auch dann durchzusetzen. Ne? Weil ich glaube, dass es sonst nicht funktionieren wird. Da muss man sehr realistisch sein.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir wieder... Jetzt gehen wir ganz weit weg von diesem Thema und werden ein bisschen lockerer. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen, brauche schnelle Antworten von dir. Kannst du gut streiten?
Ausgezeichnet sogar.
Das ist wichtig. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht in Richtung Politik, wenn du dich nicht für Politik entschieden hättest?
Also ich hätte früher, ich habe Jus studiert und mich auf Verfassungsrecht spezialisiert, also hätte das ganz spannend gefunden, in dem Zusammenhang vielleicht auch im öffentlichen Dienst, im Verfassungsdienst, im Bundeskanzleramt oder irgendwas dergleichen zu arbeiten, aber das, also der Zug ist abgefahren, die parteipolitische Karriere steht dem wahrscheinlich entgegen, aber auch ganz unabhängig davon bin ich auch zu weit weg davon, glaube ich jetzt. Ich habe ja, bin ja nebenbei selbstständig auch und finde das Unternehmertum sehr spannend und sehr, sehr interessant.
Ohne mein Handy bin ich?
Glücklich und zufrieden.
Sehr gut. Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen.
Bin da immer denkbar schlecht in Werbung in eigener Sache. Ich glaube, ich mache jetzt seit vielen Jahren Politik. Die Leute, glaube ich, die mitbekommen haben, was ich mache, wissen, wofür ich stehe. Ich habe immer einen sehr pragmatischen und versuche einen sehr seriösen Zugang zur Politik zu haben und umgekehrt mich auch nicht immer selbst so ernst zu nehmen, weil das tut, glaube ich, nicht gut. Aber mir ist insgesamt wichtig, und das ist gar keine Werbung, aber das ist vielleicht das, was neben den Themen, die wir eh schon besprochen haben, was irgendwie relevant ist. Mir ist immer wichtig, und das, dafür kämpfe ich, seitdem ich im Parlament bin, dass das Parlament mehr Relevanz bekommt und mehr Bedeutung. Man muss immer sagen, das sind die 183 Nationalratsabgeordneten, das sind die direkt vom Volk gewählten Vertreter der Bevölkerung. Und wir haben leider in Österreich das Problem, dass über Jahrzehnte es eingeübt wurde, dass die Regierung in Wirklichkeit die Gesetze vorschreibt, dass die nur ins Parlament gebracht werden und dort abgenickt werden. Und das halte ich für einen massiven Missstand, weil ich glaube, dass immer dann, wenn alle im Parlament miteinander sprechen und versuchen, an besseren Lösungen zu arbeiten, auch bessere Lösungen rauskommen. Und jetzt keine Werbung in eigener Sache, aber trotzdem ein bisschen, wenn jemand das auch wichtig findet, bin ich ein ganz guter Garant dafür, dass ich immer darauf schaue, dass das Parlament auch den Stellenwert bekommt, den es verdient hat.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Danke sehr.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen Neos-Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.